Chefin, bitte in OP.
Hallo und herzlich willkommen zum Güncast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Esther Kogelboom vom Tagesspiegel.
Hallo an alle ZuhörerInnen.
Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und wir sind heute wieder bei Dr. Mandy Mangler im Auguste-Victoria-Klinikum, wo Mandy Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe ist. Und übrigens ist sie das nicht nur hier, sondern auch im Vivantes-Klinikum Neukölln.
Genau, schön, dass wir heute hier gemeinsam sind. Hallo, ich freue mich sehr auf die Folge, die ist nämlich ein Lichtblick.
Warum sagst du das so? Was ist los?
Meine Laune ist so ein bisschen gemindert seit dem 24.06. Das war eigentlich ein guter Tag, denn es wurde im Bundestag über den Paragraph 219a abgestimmt und die Abgeordneten, die beschlossen, also mit breiter Mehrheit, ihn endlich abzuschaffen.
Ja, der Paragraph 219a, der hat ja bislang verboten, für Schwangerschaftsabbrüche in Anführungsstrichen zu werben, also überhaupt darüber zu informieren.
Genau, wir haben das in unserer Folge zu Schwangerschaftsabbrüchen da auch mal besprochen. Das war so eine ganz witzige Situation, fand ich, Esther, zumindest für mich, weil du durftest also sagen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche durchführe als begleitende Ärztin und ich durfte das aber nicht sagen und dann konnten wir da sehr gut darüber philosophieren, wie das jetzt wohl genau ist. Also ich durfte bisher keine detaillierten Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich anbieten. Und dafür wurden auch zahlreiche ÄrztInnen angezeigt und haben dann eben bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt. Und endlich wurde also dieser Paragraph 219a abgeschafft.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.
Ja, also wie du schon sagst, eigentlich war es ja ein guter Tag.
Im Prinzip ein guter Tag, also für eine längst überfällige Geschichte, also weil ich als Ärztin möchte ja jetzt nicht so gerne kriminalisiert werden für medizinische Informationen, die ich weitergebe, aber gut, ich bin sehr dankbar dafür, dass dieser Paragraph abgeschafft wurde, aber zufällig am gleichen Tag und das hat halt die Freude irgendwie so ein bisschen getrübt, also an diesem Tag, in dem wir in Deutschland so einen kleinen Schritt vorwärts gekommen sind. Da hat ja der US-amerikanische Supreme Court die 50 Jahre alte Entscheidung Roe versus Wade revidiert. Also die hatte Abtreibungen straffrei gelassen in der USA. Es war so ein ganz bekanntes Urteil. 1953 ist es erfolgt. Und jetzt ist es aber so, dass der Supreme Court die Entscheidungen über die Regelungen zur Abtreibung den einzelnen Bundesstaaten überlässt. Und die haben sofort Regelungen erlassen. Also einige hatten diese Regelung schon in der Schublade und die haben dann Abtreibungen sogar bei Inzest oder Vergewaltigung verboten. Aber wir müssen ja auch gar nicht so weit schauen. In Polen sind auch seit einiger Zeit Abtreibungen nur noch bei Gefahr für Leben und Gesundheit der Schwangeren erlaubt. Und das sind dunkle, mittelalterliche Tage für Frauenrechte weltweit und insgesamt schwierig zu ertragende Gesellschaftsstrukturen, die uns belasten, zurückwerfen und die Frauen fremdbestimmen.
Mandy, gibt es denn Statements oder Reaktionen der medizinischen Fachgesellschaften auf dieses Urteil?
Ja, also die amerikanischen Fachgesellschaften, die haben ein Statement rausgegeben, zum Beispiel die ACOG, das ist die amerikanische Fachgesellschaft der Geburtshelfer und Gynäkologinnen. Und die sagen ganz klar, also sie haben sich auch ganz stark positioniert, Abortion is an essential component of comprehensive medical care. Also dass Schwangerschaftsabbrüche ein essentieller Bestandteil sind von medizinischer Versorgung. Und sie sagen auch dann in diesem etwas längeren Statement, dass sie das für unrichtig halten, dass die einzelnen Staaten selbst entscheiden können, wie sie sich zu Schwangerschaftsabbrüchen positionieren, ohne dass dabei medizinische Evidenz zu Rate gezogen wird. Und das ist ein starkes Statement für die USA. Wir finden das vielleicht eher normal oder selbstverständlich, aber in dieser Gemengelage dort ist es eine sehr gute Positionierung für Frauenrechte.
Aber auch in Deutschland tut sich was, wenn auch in eine bisschen andere Richtung. Also wir nehmen diesen Podcast an einem Montag auf und Stand heute ist es so, dass die Bundesfamilienministerin sich geäußert hat im Tagesspiegel und gefordert hat, dass eben selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche auch Teil der medizinischen Ausbildung der Ärztinnen sein sollen. Und das gab es ja bisher auch nicht. Also wir erinnern uns, dass wir in den entsprechenden Folgen geredet haben über Papaya-Workshops, die Studierende besuchen, die selbst organisieren und in denen sie anhand von diesen Früchten lernen, wie man einen Uterus ausschabt beispielsweise. Insofern ist das ein Schritt in die richtige Richtung und die Familienministerin ist darüber auch, wenn ich richtig informiert bin, im Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Aber wie gesagt, das sind Infos, die sind ganz frisch und wenn ihr diese Folge hört, hat sich da vielleicht schon ein bisschen mehr getan oder auch weniger. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.
Ja, sehr schön. Das sind die Doctors for Choice und die Medical Students for Choice, Esther. Und die, nur kleine Korrektur, sie schaben nicht aus, sondern sie saugen ja ab. Ne? Wir wollen ja wegkommen von dem Ausschaben und das Absaugen ist ja die Methode der Wahl, wenn man operativ unterwegs ist und ansonsten medikamentös.
Das schreibe ich mir jetzt hinter die Ohren. Danke.
Das ist auch gut, dass ich das erste Mal das legal sagen darf.
Stimmt.
Vorher durfte ich es noch nie sagen. Es fühlt sich ganz anders an.
Wie fühlt sich das an jetzt?
Ja, legaler.
Also nicht mehr so aufregend.
Nicht mehr so illegal.
Aber wir beleuchten das alles in Zukunft noch weiter. Ich finde es super, dass wir jetzt heute kurz dazu gesprochen haben und uns alle auf den neuesten Stand gebracht haben. Und apropos Stand für alle, die das hier das erste Mal hören, was ja immer sein kann, erkläre ich an dieser Stelle gerne nochmal ganz kurz das Konzept unseres Gyncasts. Wir begleiten hier nämlich eine imaginäre Frau, also eine Frau, eine Person, die wir uns ausgedacht haben durch das Leben. Und wir haben mit dieser Person schon einiges erlebt, zum Beispiel ihre Menarche, also ihre erste Menstruation, ihr erstes Mal Sex, Verhütung. Wir haben über ihre Lust und auch über sexualisierte Gewalt gesprochen, über Geschlechtskrankheiten. Sie war auch schon mal schwanger und hatte dann eben einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch und einmal hatte sie einen Abort. Ihre Schwangerschaft ist nicht weitergewachsen. Alle Folgen dazu könnt ihr sehr, sehr gerne anhören. Da freuen wir uns und bitte auch immer gerne eine Bewertung dalassen. Und sehr gerne könnt ihr unter dem Link www.tagesspiegel.de/gyn, also G-Y-N, eure Einschätzung dalassen und an einer kleinen Umfrage teilnehmen. Das würde uns sehr, sehr helfen, uns zu verbessern. Zum Dank bekommt ihr auch ein Probeabo digital oder wenn ihr in Berlin lebt, kommt morgens der Bote und bringt euch den gedruckten Tagesspiegel vorbei. Keine Sorge, das endet von ganz allein, ich schwöre. Und ihr geht auch keinerlei Verpflichtung ein.
Ja, der Mensch, den wir hier im Gyncast begleiten, ist also jetzt zum dritten Mal schwanger. Und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Folgen über Schwangerschaft hinter uns. Und weil es ja in so einer Schwangerschaft auch Wochen gibt, in denen nicht so viel passiert, dachten wir uns, dass wir mal wieder ein Thema aufgreifen, das nichts mit Schwangersein zu tun hat. Es ist ein Thema, über das wir ganz zu Anfang des Gyncasts schon mal gesprochen haben, beziehungsweise ihr habt drüber gesprochen, da war ich ja noch nicht dabei. Es geht heute um das Konzept des Jungfernhäutchens.
Ja, daran erinnere ich mich sehr, sehr gut, Mandy, denn damals hast du uns als Mitbringsel ein kleines Buch mitgebracht mit dem sehr schönen Titel »Das Jungfernhäutchen gibt es nicht« von Olivia Helterlein und Aisha Franz, sehr zu empfehlen. Aber es scheint ja immer noch nicht genug LeserInnen zu haben, denn man begegnet dem Konzept der Jungfräulichkeit ja doch immer wieder überall. Du, Mandy, hattest dem Tagesspiegel ein kurzes Interview gegeben, weil der ja vor kurzem der Frauenpreis des Berliner Senats verliehen wurde. Und da hast du auch sehr, sehr informativ über das Jungfernhäutchen gesprochen. Ich habe da einiges erstauntes Feedback bekommen, wie, was, wie jetzt wirklich? Das gibt's gar nicht, dieses Ding?
Ich freue mich, dass wir über das Konzept der Jungfräulichkeit so ausführlich sprechen heute, denn es begegnet mir sehr oft. Und in den letzten Monaten auch wieder zunehmend, zum Beispiel bei meinen morgendlichen gynäkologischen Übergaben. Und zuletzt vergangene Woche. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir morgens als Team zusammenkommen und die Patientinnen durchsprechen. Und da wurde gesagt über eine Patientin, die Patientin ist Virgo intacta. Und deswegen ist es dann auch so, dass man daraus gewisse Konsequenzen ableitet und anders untersucht oder diese Person anders behandelt. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, über den ich heute gern sprechen möchte. Denn als Gynäkologinnen und Gynäkologen können wir das dahinterliegende kulturelle und ja oft auch religiöse Konzept der Jungfräulichkeit fortschreiben oder kritisch hinterfragen.
Ja, über ganz viele Aspekte dieses Konzepts reden wir heute und vielleicht fangen wir mal mit der Anatomie an. Ich habe gelesen, dass das Wort Jungfernhäutchen in Schweden bereits ersetzt wurde und der anatomisch zutreffendere und auch neutralere Begriff vaginale Corona bestimmt wurde. Also Corona, das Wort kennen wir alle zu Genüge, ist lateinisch für Kranz oder Krone. Und das beschreibt ganz gut die dünne, ringförmige Hautfalte zwischen Vulva und Vagina, die medizinisch Hymen heißt und eben umgangssprachlich als jungfernhäutlich bekannt ist. Hymen leitet sich übrigens ab vom altgriechischen Wort Hymen, was so viel heißt wie Haut oder Häutchen. Und dieses Häutchen symbolisiert bis heute in vielen Gesellschaften ja die Unberührtheit, in Anführungsstrichen, der Frau.
Ja, also die vaginale Corona ist sehr, sehr stark wertebehaftet. Sie diente und dient auch immer noch als anatomische Struktur, um Frauen einzuteilen. Benutzt ihr denn den Begriff Jungfernhäutchen noch oder wie nennt ihr diese Region zwischen Vagina und Vulva nun?
Ich benutze das Wort gar nicht mehr. Ich kriege auch die Krise, wenn ich über dieses ganze Konzept nachdenke und muss mich da wirklich echt zusammenreißen, um nicht sehr wütend zu werden. Deswegen schön, dass wir heute darüber sprechen und es nochmal in uns bewegen.
Deswegen haben wir diesen Gesprächskreis, damit du deine Wut verarbeiten kannst.
Super nett von euch, wirklich. Damit wir das mal so, vielleicht ist es dann totgesprochen, das Jungfernhäutchen.
Es ist auch so, dass sich bei einem Großteil der Menschheit immer noch hartnäckig die Vorstellung hält, dass ein Häutchen den Eingang der Vagina mehr oder weniger komplett versiegelt, also so absperrt. Ne?
Ja, Eingang der Vagina klingt schon sehr interessant. Mhm. Also wer will da eigentlich rein? Warum heißt das Eingang? Und aus Perspektive eines Menschen mit Uterus ist es ja eher ein Ausgang.
Ja, stimmt, finde ich auch. Also auf Lateinisch heißt es auch Introitus vaginae. Also ist eine gute Frage, Anna. Wer will da hinein? Wieso Eingang? Aus unserer Perspektive ist es in erster Linie ein Ausgang von Menstruationsflüssigkeit, von vaginalem Ausfluss, von Kindern.
Eingang ist ja vielleicht ernsthaft eher für Tampons vielleicht, aber vielleicht am ehesten eben aus der Perspektive des Penis ist es gedacht. Der will da natürlich rein. Also Wording aus der vaginalpenetrativen Sexualität. Aber wir waren gerade dabei, uns zu fragen, wie sich viele Menschen die vaginale Corona-Jungfernhäutchen also vorstellen. Als ein Bereich, der genau zwischen Vagina und Vulva liegt, also an der Grenze dazwischen und wie der wie eine Haut die Vagina verschließt und dann beim ersten penetrativen bzw. zirklusiven Geschlechtsverkehr unter schmerzhafter Blutung oder Spottings, also kleinen Bluttröpfchen, einreißt. Was da möglich sein kann, aber nicht sein muss.
Genau. Tatsächlich handelt es sich bei dieser vaginalen Corona in den meisten Fällen nicht um ein Häutchen und schon gar nicht ein Häutchen, das so wie ein Siegel die Jungfrau verschließt, sondern es ist ein dünner, elastischer Hautkranz, also eine Hautduplikatur letztendlich, also so eine gedoppelte Haut, welche in Form, Aussehen und Beschaffenheit und auch Farbe verschiedenste Variationen hat. Und also dieser Kranz kann dünn sein, stärker ausgeprägt oder gar nicht vorhanden sein. Und der findet sich bei den meisten Mädchen und bei Schwangeren und bei postpartalen, also nach der Geburt und postmenopausalen Frauen, also jeden Alters. Und das heißt, also jede Person, die eine Vagina und Vulva hat, bei der kann diese Hautfalte gesehen werden, egal ob diese Person nullmal Sex hatte oder einmal oder tausendmal. Egal, ob sie Kinder geboren hat oder keine und egal, welches Alter sie hat.
Diese ringförmige Hautfalte sieht dann aber immer ein bisschen anders aus?
Ja, je nach Lebensphase wird sie dann so ein bisschen zum Rand der Vagina gedrängt, aber sie ist eben immer sichtbar. Und immer wenn ich an diese vaginale Corona denke, dann merke ich, wie bizarr ich das finde. Also auch wenn wir jetzt nochmal darüber reden, wie die aussieht, weil das sind halt ist so eine 3 mm hohe Hautfalte, ja, manchmal ist sie vielleicht 5 mm, manchmal nur 1 mm, aber es sind so ein paar Millimeter Haut und wie viel Emotionen und ja, Konzept daran hängt.
Ja, vielleicht hilft uns ja ein Blick in die Geschichte, um besser zu verstehen, warum dieses ganze Thema so aufgeladen ist. Jungfrau zu sein ist in vielen Religionen und Kulturen ja ein großes und immer wiederkehrendes Thema. Wir wissen das ja aus der christlichen Religion, da ist ja die zentrale Frauenfigur, die verehrt wird, vor allem bei den Katholiken, eine Jungfrau, Jungfrau Maria. Die Mutter Jesu ist mit Gottes Sohn schwanger, aber eben nicht durch Sex mit Josef, sondern durch, in Anführungsstrichen, unbefleckte Empfängnis durch Gott. Und diese Empfängnis mündete schlussendlich auch in einer Jungfrauengeburt. Esther, du hast noch ein paar Bibelstellen für uns rausgesucht.
Ja, genau. Ich war vorgestern bei einer Konfirmation. Da hatte ich ein bisschen Zeit, in der Bibel zu blättern während des Gottesdienst und habe da im 5. Buch Moses folgende Sätze gefunden. Ist aber die Wahrheit, dass sie nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat begangen und in ihres Vaters Hause Hurerei getrieben hat.
Puh, ja, man fragt sich, wo man da so selber so sich einsortiert, ne, dass man halt früher gesteinigt worden wäre. Tja.
Im Koran werden Jungfrauen zu Geschöpfen von blendender Schönheit stilisiert, die frei von weiblichen Beschwerden sind und deren Jungfräulichkeit sich ständig erneuert. Und auch in der Tora und im Hinduismus ist Jungfräulichkeit ein wiederkehrendes Motiv.
Ja, das ist also ein altes und kulturell sehr fest verankertes Modell, das es eben bis heute eigentlich loszuwerden gilt.
Tja, aber es sieht echt nicht danach aus, als würde das der Menschheit gelingen und man muss gar nicht die Bibel zu Rate ziehen. Schaut euch mal Madonna, Britney Spears, Miley Cyrus und so viele andere an. Da gibt's in den entsprechenden Lebensphasen der Künstlerinnen meistens am Anfang dann das Good Girl oder das Bad Girl. Da gibt's halt einfach eine Dichotomie. Also was dazwischen gibt es nicht. Also es ist entweder gut oder bad, so ein radikal binäres Konzept. Das hat meines Erachtens seinen Ursprung im Jungfernhäutchen, ne? Also entweder heil und Good Girl oder kaputt und Bad Girl. Also beides, Heilige oder die Schlampe, funktioniert nicht. Und beides ist selbstverständlich aber auch das Objekt männlichen Begehrens.
Ja, super spannend, weil diese Bad Girls, die sind natürlich irgendwie doch heiß begehrt und die schlittern dann immer so an der Grenze zum Slut-Shaming rum, was auch natürlich schade ist.
Ja, und im Grunde geht es da ja gar nicht ganz konkret um jetzt die Intaktheit des in Anführungsstrichen Jungfernhäutchens, sondern es geht darum, eine Lebensweise zu verdammen.
Ja.
Also entweder eine tugendhafte Lebensweise ist anzustreben und die nicht tugendhafte eben abzulehnen.
Ja, stimmt, die mit der nicht aus der Reihe tanzt, ne? Sie sollen nicht aus der Reihe tanzen, sie sollen nicht sexuell selbstbestimmt sein.
Genau. Und sie sollen schon tanzen, wenn aber dann wie Britney Spears in Oops, I Did It Again. Ja.
Mandy, sag mal, aber bestimmt hat doch auch unser Freund Sigmund Freud dazu etwas gesagt zum Thema Jungfräulichkeit.
Oh ja, also klar, ne? Also Sigmund Freud, der hatte ja zu allen sexuell vorhandenen Konzepten so seine Ideen. Und ich werde manchmal von meinen klugen Gynäkologen, Freunden und Kollegen gerügt, ich soll nicht so streng sein mit Sigmund Freud. Also zum Beispiel Professor Andreas Ebert, der sagt es, Sigmund Freud hätte viel für unsere Gesellschaft erreicht, damit, dass wir überhaupt mal über Sexualität gesprochen haben und dass wir uns als Gesellschaft mit dem Thema Sex auseinandergesetzt haben. Aber in Vorbereitung auf die Folge habe ich dann das von Freud geschriebene Tabu der Virginität von 1918 gelesen. Und das hat's für mich nicht besser gemacht. Also, und was ich Freud immer wieder vorwerfe, ist, dass er eben so wenig Evidenz geschaffen hat und dass er eben so postuliert hat. Er hat das einfach alles in die Welt gesetzt und als Wahrheit deklariert.
Ja, ich habe mir das natürlich dann auch gleich durchgelesen. Sehr interessant. Das kann man auch einfach online nachschlagen und lesen. Ist gar nicht so ein langer Text, also kein Buch, sondern eher wie so ein kleiner Essay. Und im Grunde, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, sagt er ja, dass die Frau zu dem Mann, der sie in Anführungsstrichen entjungfert hat, also mit dem sie das erste Mal penetrativen Sex hat, entweder dem total verfallen ist und von ihm nicht loskommt, also ihm hörig wird, oder dass sie gegen ihn einen so starken Groll entwickelt, dass sie ihn ganz krass ablehnt. Und manchmal kommt sogar beides vor. Aber dazwischen gibt es irgendwie nichts. Mhm. Also auf jeden Fall ein in irgendeiner Form pathologisches Verhältnis zu ihm entwickelt.
Ja, stimmt. Ja. Also er formuliert es schon alles ganz klug. Ja. Er beschreibt also primitive Völker und wie diese umgehen mit dem Konzept der Jungfräulichkeit und setzt es dann in den Kontext seiner eigenen Kultur. Und ja, was man da eben liest, ist, die Frau soll hörig sein, irgendwie fügbar. Sie wird durch die Entjungferung in Besitz genommen von dem Mann. Und sie soll möglichst keine Vergleichsmöglichkeit haben, also sexuell. Ne? Sie soll vorher enthaltsam leben, im Kloster zum Beispiel, und dann eben diesem Mann für Penetration zur Verfügung stehen. Und es ist super spannend, weil letztendlich entlarvt er sich damit auch wieder selber, weil er dann auch beschreibt, dass letztendlich die Angst vor Frauen dem zugrunde liegt und die Angst, dass diese Sexualität von Frauen nicht kontrollierbar ist. Und da finde ich, das ist ein bisschen traurig, dass er da nicht auch noch mehr analysiert hat. Warum haben Männer denn diese Angst vor der nicht kontrollierbaren Sexualität der Frau? Und warum brauchen Männer eine hörige Frau oder potenziell hörige Frau, die eben gut beherrschbar sein kann? Und das ist ein bisschen schade, dass er das nicht noch mehr in den Fokus genommen hat. Also er hat immer an uns Frauen rum analysiert, aber so bei sich selber, so, da hat es dann irgendwie aufgehört.
Und jetzt verlangst du aber wirklich ein bisschen viel von ihm, dass er es auch noch selbstkritisch sein eigenes Konzept hinterfragt. Nee, aber das ist natürlich alles total abenteuerlich und prägend wahrscheinlich für Generationen von MedizinerInnen. Ne?
Ja.
Wie ist das, wenn wir uns mal die biologischen Fakten nochmal angucken? Gibt es denn sowas wie eine Normvariante der vaginalen Corona? Also kann man denn tatsächlich an ihr, an dieser kleinen Hautfalte, eine vermeintliche Jungfräulichkeit erkennen? Wir sagen jetzt immer in Anführungsstrichen, aber die müsst ihr euch ab sofort immer mitdenken, die Anführungsstriche, wenn wir Jungfräulichkeit sagen.
Zur Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, die embryonale Entstehung und Anatomie und Histologie zu betrachten. Also embryologisch entstehen ja Vagina und Vulva aus so gewissem Gewebe und da ist wie so eine Nut dazwischen oder wo die Organe aufeinandertreffen. Und da wird eben dupliziert die Haut und deswegen gibt es eben diese kleine Hautfalte dann an dem Übergang zwischen Vulva und Vagina. Und meist besteht eben bei den neugeborenen Mädchen dann eine Öffnung dieser vaginalen Corona, durch die zum Beispiel dann vaginale Flüssigkeit und Zervixschleim und alles Mögliche abfließen kann. Und durch hormonelle Umstellungen dann in der Pubertät wird eben die vaginale Corona unter Östrogeneinfluss noch elastischer, sodass dann auch das etwas dickere Menstruationsblut abfließen kann und so, dass man auch eigentlich problemlos meist kleine Tampons oder Menstruationstassen einsetzen kann.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Ich habe gelesen, dass man die Corona in verschiedene Formen einteilen kann. Ist das denn medizinisch überhaupt wichtig oder ist es auch wieder so ein überhöhtes Betrachten einer Körperregion?
Ja, also meine tolle Smilla Lessmann, wir erinnern uns, die medizinische Zeichnerin, also Medizinstudentin und Zeichnerin, die hat uns dieses hervorragende Bild der Klitoris gezeichnet, was man in unserem Feed auf Insta auch nochmal nachgucken kann. Und sie hat uns auch hier zur vaginalen Corona Bilder gezeichnet. Die würde ich vorschlagen, posten wir auch auf Instagram. Und die habe ich euch heute mitgebracht. Und da sehen wir unterschiedliche Formen von dieser vaginalen Corona. Da sieht man, dass sie eben ringförmig sein kann und mit größeren Septen oder kleineren Septen. Und diese Beschreibung, die hat medizinisch keine Konsequenz. Also die ist nicht relevant. Außer wenn diese Corona komplett verschlossen ist. Das ist dann eine krankhafte Form der Corona, weil dann ja das Menstruationsblut nicht abfließen kann. Und dann entsteht ein Hämatokolpus, also Blut, was sich in der Vagina sammelt und das kann sich anstauen und bis hin dazu führen, dass es eben auf die Blase und Harnleiter drückt und dann Nierenstau entsteht. Also es kann schon auch schwerere Komplikationen nach sich ziehen.
Also wichtig ist ja auf jeden Fall festzuhalten, Mandy, dass es eben keine Normvariante gibt, sondern dass jede Corona vaginalis anders aussieht oder es auf jeden Fall sehr, sehr viele unterschiedliche Formen gibt. Ich wollte aber jetzt nochmal fragen, weil du eben das erwähnt hast, dass sie eben in seltenen Fällen auch komplett verschlossen sein kann. Bei wie viel Prozent der Mädchen ist das denn der Fall?
Circa 1-2% der Mädchen und Frauen haben eine Variante der vaginalen Corona, die so zum Beispiel das Einführen von Tampons oder Penetration oder Zirklusion beim Sex mechanisch verhindert. Und das ist dann eben so, dass man unter Umständen auch diese Corona spalten muss, operativ durch einen kleinen Eingriff und dann wird das leichter.
Eng verbunden mit diesem ganzen Konzept der Jungfräulichkeit ist der Mythos vom Reißen und Bluten des Hymen beim ersten penetrativen Sexualkontakt. Und wir haben hier ja im Gyncast schon sehr oft darüber nachgedacht, wie passiv der Begriff der Penetration ist und wie viel aktiver ein Wort aus der Perspektive der Vagina sein könnte. Mhm. Zum Beispiel kann man von aktiverem Zirkludieren bzw. der Zirklusion des Penis durch die Vagina sprechen. Kann man mal ausprobieren, was es auch verändert beim Denken. Jedenfalls gipfelt der Hype um die Jungfräulichkeit ja in der Notwendigkeit, beim ersten penetrativen Sex beweisendes Blut zu erzeugen.
In der Realität gibt es zu diesem Thema sehr wenig Evidenz und also eine ganz dürftige Studienlage. Und daher, weil ihr uns ja immer helft, liebe HörerInnen, Evidenz zu schaffen, haben wir eine Umfrage bei Instagram laufen, um uns anzugucken, wie sieht es aus, wie viel Prozent der Menschen haben eine relevante Blutung bei ersten penetrativen Sex. Dabei darf man halt nicht vergessen, dass es sehr wohl Studien dazu gibt, dass bis zu 10% der penetrierten Menschen beim Sex bluten. Also dass es sowieso durch Verletzungen an Vulva und Vagina eben zu Blutungen kommen kann bei Penetration.
Wir gehen hier in Vorleistung und fangen schon mal an. Also bei mir in negativ kein Blut.
Bei mir war da auch nichts.
Nee, bei mir auch nicht. Das heißt, N gleich 3 können wir schon mal sagen. Ja, so funktionieren Studien.
Keine. Wie viel müssen wir denn mindestens sein, um Evidenz herzustellen?
Ja, das ist immer so die große Frage. Wie viel Power hat jetzt unsere kleine Studie? Ne? Aber wir füllen die ja auf mit Evidenz von euch. Vielen Dank, dass ihr unsere Fragen auch immer so gut beantwortet. Und dann können wir vielleicht sagen, wie die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist.
Mandy, nochmal zurück zur Anatomie der vaginalen Corona. Findet man dort eigentlich Blutgefäße oder Nervenzellen?
Es gibt einige wenige Blut- und Lymphgefäße in der vaginalen Corona, aber zum Beispiel sehr wenige Nervenzellen. Und das ist genauso wie in der Vagina, ne? Da gibt es ja auch sehr wenig Nervenzellen. Also vaginale Corona und Vagina sind eben nicht so gut innerviert. Das heißt, da spürt man auch wenig Schmerz. In der Vulva hingegen gibt es ja sehr viele Nervenzellen und die Klitoris ist ja auch sehr gut innerviert. Und das Verletzen und somit das Bluten aus dieser vaginalen Corona ist durchaus möglich und wäre aber auch der Theorie nach nur bei größeren Einrissen bis an die Basis von diesem Hautkranz möglich und schmerzhaft. In den meisten Fällen ist das Gewebe so elastisch, dass weder das eine noch das andere der Fall ist.
Also wenn Penetration oder Zirklusion manchmal wehtut, liegt es eben nicht an der Vagina, denn wir haben ja jetzt gelernt oder schon vorher gelernt, dabei handelt es sich um einen sehr, sehr nervenarmen, einfachen Hautschlauch. Aber liegt es dann daran, dass sich der Beckenboden verkrampft?
Ja, zum Beispiel bei fehlender Erregung fehlt eben auch die Befeuchtung und dann kann es durch Reibung Schmerzen geben. Und Penetration und Zirklusion, das ist ja auch sehr invasiv. Also jemand anderem etwas in seinen eigenen Körper stecken lassen, das ist schon auch grenzüberschreitend. Dabei kann es auch wegen fehlender Begeisterung dann eben zu Schmerzen kommen. Und der Beckenboden ist auch verkrampft, ja.
Ja, und durch die fehlende Begeisterung, das ist ja eigentlich eine Abwärtsspirale, ne? Dann gibt es auch noch weniger Erregung und dann noch größere Schmerzen und dann wiederum noch mehr fehlende Begeisterung sozusagen. Da fällt mir ein, dass wir über Schmerzen beim Sex unbedingt nochmal eine eigene Folge machen müssen.
Mhm. Jetzt frage ich mich ja schon, was hat sich denn die Evolution dabei gedacht? Wie kommt es denn zu der Hautfalte? Hat die irgendeinen Vorteil?
Tja, die physiologische Bedeutung von dieser vaginalen Corona, die ist bis heute irgendwie unklar. Also vielleicht hat das Hymen, also diese vaginale Corona, auch gar keine biologische Funktion. Und so eine unterstützende Barrierefunktion, die wäre anzunehmen. Denn also bei uns Frauen besteht ja eine Verbindung zwischen Bauchraum und Vagina und Uterus. Und da ist vielleicht diese vaginale Corona nochmal eine kleine Barriere, damit da nichts aufsteigt. Aber festzuhalten ist, dass die Mehrheit der Personen mit vaginaler Corona zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben ein medizinisches Problem mit diesem Körperteil haben und auch insgesamt keinen richtigen Vorteil, wenn man jetzt mal von dem kulturellen und dem gesellschaftlich Besetzten absieht. Ne?
Was ich sehr, sehr interessant finde an dem Konzept der Jungfräulichkeit ist die meist für uns Frauen erschaffene Romantisierung, ne, von zum Beispiel sexuellen Beziehungen. Also, dass man sich aus Liebe aufsparen soll, keinen Sex haben soll, bis der Richtige kommt. Scheider Kurt hat in ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit damit aufgeräumt. Das ist ein ganz tolles Buch. Sie sagt, die Liebe ist die Währung, die wir Frauen kriegen sollen. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, das sagen wir jetzt und nicht Shader Kurt, dass man eben mit diesem Liebesversprechen über solche gesellschaftlichen Irritationen hinweg getröstet werden soll, wie den Gender Pay Gap, den Orgasm Gap und eben auch die Armut im Alter. Also das Jungfernhäutchen ist total romantisiert, ein Hautstückchen, das uns Menschen mit Vulva und Vagina eben unfrei macht und unsere Sexualität wertet.
Ja, und um nochmal zurückzukommen zu meinen ärztlichen Übergaben. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass Ärzte und Ärztinnen sich gegenseitig manchmal Patientinnen beschreiben. Also ganz oft, ne, brauchen wir Übergaben. Also sprechen wir über die Menschen, die wir behandeln, damit wir gute Ideen und Konzepte formulieren. Und da werden eben Menschen, die noch keinen penetrativen Sex hatten, als Virgo Intacta beschrieben und zum Teil anders untersucht oder behandelt. Und ich finde die damit verbundene Einteilung von Frauen, die also durch einen Penis oder ein Sexspielzeug schon mal vaginal penetriert wurden, also Non-Virgo sind, und Frauen, die noch nicht vaginal penetriert wurden, also Virgo Intacta dann. Also ich persönlich finde sie nicht in Ordnung, aus Perspektive der Frau. Ja. Und medizinisch können wir dieses Konzept ja zumindest mal kritisch hinterfragen. Und jede gynäkologisch tätige Person, die kann ja dann und muss auch vielleicht für sich entscheiden, wie wichtig die eigene Rolle in Bezug auf dieses sozialhistorische Konzept Jungfräulichkeit sein soll und wie sehr ihre eigenen medizinischen Entscheidungen darauf aufbauen. Und die endgültige Entscheidung darüber sollte selbstverständlich dann von der zu untersuchenden Frau bei entsprechendem Gespräch darüber und Problembewusstsein getroffen werden.
Mandy, erklär uns doch nochmal möglichst konkret und genau, wie anders dann eine solche Patientin unter Umständen behandelt wird.
Ja, also wenn man jetzt sich als Gynäkolog in diesem Konzept der Jungfräulichkeit verpflichtet fühlt, dann könnte man zurückgreifen auf einen abdominellen Ultraschall, also durch den Bauch einen Ultraschall machen oder einen rektalen Ultraschall durchführen, um eben nicht Instrumente in die Vagina einzuführen. Wobei, wenn man einen Ultraschall in die Vagina einführt, da keine Änderung in dieser vaginalen Corona, also in dem Jungfernhäutchen, nachvollziehbar sein wird.
Also ist es eher eine gedankliche Barriere, die dieser Untersuchung unter Umständen entgegensteht?
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also so eine kulturelle, religiöse, zum Teil vielleicht auch individuelle Situation, wo es sich lohnt, nochmal zu hinterfragen, wie man selber dazu steht und dann eben mit der zu Untersuchenden ins Gespräch geht und ihr vielleicht auch gleich nochmal den Mythos Jungfernhäutchen erklärt.
Interessant übrigens finde ich, dass auch Männer Jungfrauen sein können. Also im Duden steht das Wort Jungfrau auch im Zusammenhang mit Männern, beschreibt also Männer, die noch nie Sex hatten. Darauf hat mich ein Kollege aufmerksam gemacht, der sagte, reg dich doch nicht so auf, bei Männern ist es doch eigentlich genauso. Obwohl natürlich der Gebrauch des Penis viel weniger reglementiert eben oder gewertet wird. Ne? Sein erster penetrativer Sex wird vielleicht als Initiationsritus begriffen, aber nicht überhöht.
Ja, und der Unterschied ist natürlich auch, dass es keine so eine Kontrollfunktion gibt. Ne, das ist ja irgendwie wichtig, finde ich. Und mich hat bei der Vorbereitung auf die Folge besonders schockiert eben, dass es immer noch Regionen auf der Welt gibt, wo die Glaubwürdigkeit von Frauen nach sexualisierter Gewalt in Frage gestellt wird und dann durch eine Untersuchung der Intaktheit des Jungfernhäutchens abgeleitet werden soll. Es werden dann sogenannte Jungfrauentests durchgeführt, Zwei-Finger-Tests, auf Englisch Two-Finger-Test, um eben festzustellen, ob diese Frau bis vor kurzem noch, oder da soll festgestellt werden, ob diese Frau bis vor kurzem noch Jungfrau war.
Ja, und auch große Kampagnen der WHO, welche diese Praktiken als Formen der sexuellen Gewalt einstuft und verurteilt, konnten sich weltweit bisher nicht ausreichend durchsetzen. Und der Wert einer Frau ist in zahlreichen Kulturen mit dieser vaginalen Corona, also dem Jungfernhäutchen, verbunden. Und fehlende Jungfräulichkeit bedeutet viel zu oft dann Stigma und Wertlosigkeit und ist Grund für sofortige Scheidung oder Femizide. Und die werden ja heuchlerisch auch als Ehrenmorde deklariert.
Also noch im 21. Jahrhundert werden Frauen in einigen Ländern vor der Hochzeit oder wenn sie berichten, Opfer sexualisierter Gewalt zu sein, sogenannten Jungfrauentests unterzogen. Diesen Tests müssen sie sich zum Teil sogar mehrfach ohne Einwilligung und ohne Aufklärung unterziehen. Jungfrauentests, das bedeutet nicht nur eine Inspektion der gesamten genitalen Region, sondern eben auch in den meisten Fällen eine Penetration der Vagina mit untersuchenden Fingern.
Im Oktober 2018 haben die Organisationen UN Human Rights, UN Women und die WHO ein Statement verfasst, dass diese Jungfrauentests verboten werden müssen, und Amnesty International bezeichnet sie sogar als Folter.
Einige mini-kleine Fortschritte finden sich inzwischen auch, zum Beispiel im August 2021, als der Stabschef der indonesischen Armee erklärt hat, dass die regelmäßig praktizierten Jungfrauentests an Rekrutinnen abgeschafft werden sollen. Also bis dahin wurden bei der Eingangsuntersuchung 2 Finger in die Vagina eingeführt, da nur Jungfrauen geeignet seien, in Verbindung zum indonesischen Militär zu stehen. Und die Tests wurden zum Teil auch auf die Verlobten von Rekruten ausgedehnt.
Noch bizarrere Erscheinungsformen des Konzeptes Jungfräulichkeit kommen in Form von sogenannten Jungfrauenreinigungen in Subsahara-Afrika vor, in einigen Staaten oder Regionen. Und diese Jungfrauenreinigungen, die basieren auf pseudomedizinischem Glauben. Das sind eigentlich praktizierte Vergewaltigungen, die darauf abziehen sollen, Geschlechtskrankheiten zu heilen. Also dass man, wenn man mit einer Jungfrau Sex hat, von bestimmten Krankheiten geheilt wird. Und was aus medizinischer Sicht weder nachvollziehbar noch im 21. Jahrhundert menschlich zu glauben ist, wird tatsächlich zum Teil praktiziert und findet auch Rationalisierung. Und dabei scheut man eben sich auch vor der Vergewaltigung von Minderjährigen nicht. Und besonders die Heilung von HIV und AIDS wird sich davon versprochen. Und das handelt sich auch nicht um Einzelfälle, sondern schon um ein strukturelles, archaisches Problem.
Ja, und als Gynäkologinnen werden wir dann auch mit der Frage konfrontiert, wie weit wir uns instrumentalisieren lassen, wenn wir so Bescheinigungen von intakter vaginaler Corona ausstellen. Oder wenn wir oder auch plastische ChirurgInnen das Hymen rekonstruieren sollen. Und dabei steht außer Frage, dass diese Bescheinigungen über Jungfräulichkeiten ein Instrument von patriarchalen, misogynen Betrachtungsweisen der Sexualität der Frau sind. Und aber man kann ohne Mühe im Internet in deutschen Großstädten Dutzende Praxen mit dem Schwerpunkt Intimchirurgie sowie ästhetische ChirurgInnen finden, die eine Wiederherstellung der vaginalen Corona anbieten. Und die Kosten dieses Eingriffs, die belaufen sich hierbei zwischen 1.000 und 4.000 Euro. Und diese Hymenographien und Hymenalplastiken, die werden zu Recht also kritisch diskutiert. Und trotzdem werden heutzutage verschiedene Operationstechniken angeboten und auch durchgeführt.
Das ist ja wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäft, ne?
Ja, zumal, also das fand ich auch super spannend, das wusste ich auch nicht. Wenn man sich jetzt also die Studien anguckt, da gibt es zum Beispiel eine retrospektive Studie aus Marokko, die hat 529 Patientinnen eingeschlossen, die sich so einer Operation zur Wiederherstellung der vaginalen Corona unterzogen hatten. Und da waren die Patientinnen also relativ zufrieden. Und das bedeutet konkret, dass innerhalb von 15 Tagen nach dem Eingriff alle eingeschlossenen Patientinnen Sex hatten. Und da traten dann erfolgreich wie gewünscht Blutungen ein. Und was ich eben nicht wusste, ist, dass das auch hauptsächlich durch den kurzen Abstand zwischen Operation und vaginaler Penetration dann die Blutungen entstehen, weil eben diese kleine Operationswunde dann wieder aufreißt und dadurch die Blutungen entstehen. Und ich finde es gar nicht so einfach, als Gynäkologin oder auch als plastische Chirurgin da eine Antwort drauf zu finden, wie man sich da jetzt verhält, wenn man einen Menschen vor sich sitzen hat, für den das sehr, sehr wichtig ist, dass Blutung bei penetrativem Sex passiert.
Gibt es da eigentlich denn keine weniger invasiven Möglichkeiten, als einen chirurgischen Eingriff zu faken, dass man blutet bei penetrativem
Sex?
Ja,
also das ist super spannend. Und zwar habe ich da ein bisschen recherchiert und da kann man sich also kaufen, so eine kleine Blutkapseln und so eine kleine Jungfernhäutchen kann man sich kaufen. Das sind so eine kleine, wie so Butterbrotpapier mit Blut drauf. Da ist auch wirklich Blut drauf und zwar Rinderblut. Und diese kleinen Blutkapseln, die sind aus Gelatine natürlich auch. Deswegen bin ich, also ihr habt schon verstanden, dass ich da so gerne doch ein Mitbringsel gemacht hätte.
Aber
oder?
Es ist nicht vegan.
Ist nicht vegan. Und dann dachte ich so, nee, ich will das eigentlich auch nicht unterstützen. Aber das ist super interessant gewesen, weil es gibt diese Blutkapseln mit diesem Rinderblut-Jungfernhäutchen auf Papier sozusagen. Das ist wirklich so ein kleines rundes Ding. Das soll man sich in die Vagina tun. Und wahrscheinlich nehme ich an, dass dann einfach sich dieses Blut vom Rind auflöst und dass so eine Blutung entsteht. Und natürlich fehlt in dieser Box, die man sich kaufen kann, welche Creme fehlt dann noch, die vaginale Straffungscreme, die ist auch in der Box dabei. Also man kann sich da so ein kleines Set kaufen bei einer Firma und ich habe darauf verzichtet, aber theoretisch ja.
Okay, dann sind wir jetzt sehr gespannt. Wir sind am Ende der Folge angekommen, was du uns stattdessen mitgebracht hast, Nelly. Wollen wir mal einen Griff ins Körbchen wagen?
Ja, und zwar ich habe, wie gesagt, das Jungfernhäutchen euch nicht mitgebracht. Wobei ich habe sogar hier so eine Blutkapsel, die könnt ihr euch ja mal angucken. Aber gut, nein, hier ist das Mitbringsel, hat diesmal nichts mit Jungfernhäutchen zu tun, sondern mit, nee, das hier, das ist das Mitbringsel, sondern das Mitbringsel ist.
Es sind zwei Tücher in OP-Grün.
Dreieckstücher in OP-Grün. Hat ihren OP-Kittel zerschnitten.
Ja, und zwar sind es, heißt es ein Pañuela Verde oder eine Bandana, eine grüne, die man anziehen kann als Halstuch. Und die wurden 2003 in Argentinien, in Rosario in Argentinien, zuerst hergestellt. Und zwar zur Unterstützung von Menschen mit Schwangerschaftsabbrüchen. Und sie sind grün, das ist die Farbe der Natur, das bedeutet Leben, haben die Aktionistinnen gesagt. Und zwar kommen diese Tücher von den Catholicas por el derecho a decidir, also von Katholikinnen, die angefertigt haben, und die werden jetzt auch, sind in den USA jetzt gerade schwer in, und man zieht sie an, eben um zu unterstützen, dass die Frauenrechte nicht wieder ins Mittelalter versinken und wir Abtreibungsrechte haben, die die Frauen nicht ermächtigen.
Oh, Superman, ich ziehe es auf jeden Fall an, obwohl es jetzt hier 36 Grad ist. Ich glaube, das sagt ja alles.
Wunderbar.
Und deine Blutkapsel schaue ich mir aber auch nochmal an. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, das sind die aus dem Karnevalsbedarf?
Ja, das sind die. Theaterblut. Das sind die, genau. Die könnte man jetzt benutzen, um dann, aber ich habe es nicht ausprobiert, ob das Blut darin flüssig ist oder was.
Du, aber es gibt doch diese Kapseln, die man, wenn man sich als Vampirin verkleidet.
Ja, das sind die.
Ja, da kann man doch drauf beißen und dann kommt so das Blut aus dem Mundwinkel. Das könnte man doch einfach mit der Vagina den Tartar nochmal nachmachen.
Inhalt ist jedenfalls Sucrose. Das klingt nach irgendeiner Art von Zucker und Gelatine.
Das war's auch schon mit unserer Folge über die Corona Vaginalis. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, liebe Mandy, für deine Zeit.
Ja, schön, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen erleichterter, was dieses Prinzip der vaginalen Corona betrifft.
Genau, und verbreitet, was wir erzählt haben, und erzählt es euren Freundinnen. Und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.